Wir haben einen Sack voll Themen und ich weiß gar nicht, was wir alles besprechen wollen, weil in der Welt passiert was und natürlich auch in Erfurt, in Thüringen. Und ich überlasse mal die Wahl Sergei Lochthofen, der sein Espresso sicher schon vor sich hat. Herr Lochthofen, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wollen wir über den Herrn Erdogan sprechen oder haben Sie darauf keine Lust?
Ja, keine Lust ist vielleicht die richtige Umschreibung, aber wir können es ja nicht ganz auslassen. Also wenn da eine Million Leute ihm zujubelt und wir genau wissen, dass es keine gute Entwicklung nimmt, nehmen sie die österreichischen Vorstöße, dass man auch die Gespräche mit den Türken abbrechen will. Also es ist in Europa einiges los, was nicht gut ist. Ich glaube, bei aller Kritik, die wir da berechtigterweise an Erdogan üben, wir dürfen den Gesprächsfaden tatsächlich nicht abreißen lassen. Da ist die Türkei zu wichtig. Die liegt einfach vor unseren Türen und ist so ein Bindeglied in eine sehr unruhige Region. Und wenn wir da keinen Einfluss mehr haben, weil wir ihn an keiner Stelle mehr fordern können, das ist nicht gut. Also ich glaube, da sollte man nicht hitzig reagieren, sondern vernünftig.
Das ist ja so eine Empörung, wo ich sage, das ist auf der einen Seite in Ordnung, Rechtsstaatlichkeit einzufordern und natürlich Meinungsfreiheit und auch dass Minderheitenrechte geschützt werden. Andererseits hat die EU und auch Deutschland ja immer ganz gute Geschäfte gemacht, auch politische Geschäfte mit Diktatoren, die um uns liegen. Die haben uns, jetzt mal sarkastisch böse gesagt, die Flüchtlinge sozusagen draußen gehalten in unserer schönen Wohlstandsglocke. Da haben wir doch mit ganz anderen Leuten schon verhandelt.
Das stimmt, das ist gar keine Frage. Auch, sagen wir nicht nur die Politiker, es wird hier immer alles auf die Politik abgeladen. Ich bin in so einer komischen Situation als Journalist, der von Berufs wegen ja kritisch ist und skeptisch ist, die immer mal ein bisschen zu verteidigen. Der Normalbürger fährt ja zum Teil auch in die Türkei wunderbar in Urlaub und lässt sich sehr billig angehen, weil tatsächlich, sage ich mal, im Augenblick viele Hotels halb leer stehen und insofern eher seinen Nutzen hat. Oder denken Sie mal an die vielen Leute, die nach Thailand nach wie vor fliegen, wunderbar am Strand liegen. Dort ist eine Militärdiktatur inzwischen, die auch noch Pseudowahlen abhält. Also die Welt können wir uns leider nicht backen. Trotzdem müssen wir jetzt, sage ich mal, über die Tagespolitik hinaus. Und da finde ich, was der Umweltminister, der Deutsche, immer wieder sagt, also wir müssen viel stärker nach Afrika beispielsweise hineinwirken, dort dafür sorgen, dass da wirtschaftliche Perspektiven in den Ländern entstehen, dass junge Leute ausgebildet werden, dass wir auch dort höchstwahrscheinlich Produktion hochziehen, damit die einfach leben können davon, von ihrer Händearbeit. Wenn wir das nicht tun, kommen die aus allen Himmelsrichtungen zu uns, also nicht nur jetzt unmittelbar durch die Ägäis. Und da sind wir unklug. Und das ist natürlich eine sehr langfristige Politik, mit der gewinnt man keine Wahlen. Aber wenn man über 20, 30 Jahre das anlegt, kann man sicherlich mehr machen, als wir jetzt das tun. Das wäre für mich aus dieser ganzen krisenhaften Entwicklung vielleicht der vernünftigste noch Schluss.
Wenn wir nach Aleppo schauen, da ist ja so eine, habe ich das Gefühl, was die Nachrichtenlage betrifft, eine Abgestumpftheit da. Wenn man sagt, das kann einen, die Bilder können einen gar nicht mehr schocken, weil schlimmer geht es ja gar nicht mehr, oder?
Na, es geht schon immer noch schlimmer. Wir denken ja immer dran, dass da eventuell chemische Kampfstoffe noch da sind und eingesetzt werden. Da gibt es ja immer noch ein Hin und Her. Wer hat vielleicht was eingesetzt? Ist es Propaganda? Wir wissen es ja auch nicht. Ich meine, die Interessenslage ist sehr undurchsichtig und zum Teil reden wir uns die Sache sehr schön. Die Umlagerten in Aleppo sind nur zu einem geringen Teil jene Opposition, die wir für gemäßigt halten. Die Großteil sind Al-Qaida-Leute. Das wird natürlich in der Berichterstattung unter den Tisch gekehrt, weil die Hauptauseinandersetzung mit Assad geht, einem bösen Despoten. Nur, jetzt sage ich mal, es gibt in diesem Zusammenhang im Kontext kaum Gute dort. Das heißt, alle versuchen auf ihre Art und Weise sehr grausam in einem Bürgerkrieg den anderen zu massakrieren. Das heißt, wenn es eine Krise gibt, die dazu führt, dass die Verhandlungen wieder eine Chance bekommen, dann ist das bestimmt vernünftig und da scheint wohl eher die Frage Aleppo hin und her, wenn Aleppo fällt, ist der Druck höher, miteinander zu verhandeln. Aber Assad ist natürlich gestärkt dadurch. Wir sollten nur aufpassen und uns nicht einreden lassen, dass da, sag ich mal, nur Gute und Schlechte am Werk sind. Die sind alle geteilt, das eine und das andere.
Ja, ja, bei Star Wars war das einfach, da konnte man farblich unterscheiden, wer gut und böse ist. Naja, Brot und Spiele ist ja dann immer, hilft ja dann und die, ich habe das Gefühl, dass die Olympischen Spiele nicht nur Brot und Spiele sind, aber mit dem olympischen Gedanken wenig zu tun haben, wenn man sich die verseuchten Flüsse anschaut, wenn man sich Doping anschaut und diese ganzen Bestechungsskandale. Da, also mir macht es keinen Spaß mehr, Olympia zu schauen. Sie Ihnen?
Ja, wir können uns natürlich die Welt schönreden, sagen wir schauen lieber dorthin, wo es uns besser gefällt und schauen nicht hin. Es ist sicherlich auch ein Anlass, mal zu gucken, was wirklich passiert und wir wissen, dass in Brasilien, einem aufstrebenden Land, das aber zurzeit in der Krise steckt, natürlich vieles anders läuft als in der Schweiz oder woanders. Das heißt, wir dürfen auch die Maßstäbe nicht verschieben. Andererseits, aus dem Sport ist ein bisschen die Luft raus, nicht nur durch Doping. Ich vermute mal früher, es fehlt einfach im Verhältnis zu früher die Konfrontation der Systeme. Die hat das natürlich ziemlich aufgeladen, scharf gemacht, was eigentlich nicht der Sinn der Olympischen Spiele war. Aber inzwischen ist das ziemlich abgeflaut. Trotzdem, ich kann Ihnen empfehlen, den 100-Meter-Lauf und den 200-Meter-Lauf vollkommen in Ruhe, frei von jeglichen Hintergedanken zu Doping sich anzuschauen, denn in dem Endlauf laufen nur Leute, die gedopt sind. Insofern gibt es da keine unfairen Verhältnisse und das tun sie seit 30 oder 40 Jahren an dieser Stelle. Das heißt, also da können Sie ganz ruhig und hinschauen sagen, da wird nicht betrogen.
Naja, wollen wir mal sehen, ob ich da hinschaue.
Also selbst schwimmen, es ist ja lange Zeit Armstrong hinterhergeschaut worden und viele scheinbar vernünftige Leute auch hier bei uns haben gesagt, Mann, toller Rennfahrer. Natürlich ist er ein toller, talentierter Rennfahrer gewesen, aber die Erfolge, die da eingefahren worden sind, sind natürlich auf Doping zurückzuführen, sehr stark auch. Und das ist bei den ganzen Spitzenleuten, wo es um Schnelligkeit, Ausdauer, viel Training geht, praktisch bei allen so. Die einen sind zu dumm, wie die Russen, machen es sozusagen flächendeckend und staatlich organisiert, dann fällt das auf. Die Amerikaner haben ja so eine Art Snowden, ja, für den Dopingfall zu Hause. Die Russen haben den Whistleblower und die Amerikaner haben den für Doping. Und jetzt versuchen sie sich gegenseitig natürlich auf verschiedene Art und Weise zu schaden. Aber die individuelle Dopinggeschichte, die bleibt ja, das ist ja klar. Und die Pharmaindustrie erfindet immer was Neues. Und insofern sage ich mal, das Thema bleibt uns.
Das Thema bleibt uns. Das Thema in Thüringen ist ja derzeit der Abhörskandal der Thüringer Polizei. Dabei sind ja diese Anordnungen gar nicht so neu. Jetzt kommt es nur irgendwie hoch und wird ein Skandal. Ist das ein Skandal, dass die Polizei Journalisten und ihre eigenen Leute abhört?
Naja, sie hörte ja alle ab, die da anriefen und was man daraus gemacht hat, ist ja nicht ganz klar, aber der Vorgang selbst ist für einen Rechtsstaat wie bei uns natürlich ein skandalöser. Interessant ist, dass die unterschiedlichsten Innenminister aus sehr verschiedenen Parteien durchaus das wohlwollend begleitet haben oder sich nicht drum gekümmert haben. Wir haben es damit in die Charts geschafft, das heißt, die Tagesschau hat einen größeren Beitrag gebracht, das zeigt, dass in Thüringen hin und wieder auch mal was Spannendes passiert. Ich vermute mal, am Ende ist das alles viel kleinerlicher und banaler, als man es, sagen wir, vielleicht bei einem Skandal vermutet. Aber es ist natürlich, zeigt einfach die Unreife an dieser Stelle und ich glaube, konsequenterweise muss das auch aufgeklärt werden. Ich habe nur in mehreren Verhandlungsrunden des NSU-Ausschusses gesessen im Landtag und haben mir das angehört, was da von Ministern erzählt worden ist, die irgendwann mal in Amt und Würde waren. Die haben ja alle dann Amnesie, die können sich ja nichts erinnern. Wir sind dann zum Teil von Leuten regiert worden, hat man das Gefühl, die nie so richtig wissen, was sie tun. Also ich glaube, an dieser Stelle wird das auch in Sand verlaufen alles.
Haben Sie den Film über die Erfurter Pogrome beim MDR gesehen?
Ja, selbstverständlich. Es war ja fast der einzige Film neben Olympia-Berichterstattung, der ja neu war. Alles andere sind ja im Sommer Wiederholungen. Sie sind ja mit Entsetzen nach 10 Minuten stellen Sie fest, das kennen Sie schon alles und kennen auch den Täter in den Krimis. Also insofern war es schon ganz gut vom MDR, das in diese Zeit zu platzieren. Und ich mag auch, das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage, so eine Mischung zwischen Terra X und Indiana Jones. Das haben Sie eigentlich ganz gut gemacht. Ist auch ein wichtiger Film. Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Ereignisse ist es ja wie ein historischer Kommentar, wohin es führt, wenn man Angst und Hass predigt.
Das heißt, da kann man doch noch aus der Geschichte einiges lernen, wie Menschen ticken, wie Gruppen funktionieren und wie Leute aufgeheizt und aufgeschaukelt und auch verbraten werden und wie das Rattenfangen funktioniert?
Ja, Rattenfang, ich würde das Verbraten auch nicht nehmen in dem Zusammenhang. Es ist einfach die Abgründe der menschlichen, sag ich mal, Art sind da natürlich deutlich zu sehen. Hier ist es sehr dramatisch am Ende, dass 1000 Leute umgebracht werden. Die Pest kommt trotzdem und erreicht die Stadt und noch mehr Menschen sterben. Das heißt also, ein mittelalterlicher Zusammenhang scheinbar dort geblieben ist in dieser Zeit. Und wenn wir aber heute sehen, wie Leute auch mit Angst, Pegida und die anderen, versuchen Politik zu machen, wie sich Leute da nach oben spülen lassen. Dort ging es ja sogar noch darum, dass man eventuell das, den Besitz der Juden also auch noch in die Hand bekommt. Das heißt, der Rat selbst, honorige Leute der Stadt haben sich dann ja dann richtig daran bereichert. Aber das ist heute eigentlich in etwas, sage ich mal, scheinbar zivilisierterer Form, aber nichts anderes. Der andere wird verantwortlich gemacht für Entwicklung, Krisen, die wir zum Teil gar nicht haben. Es ist ja keine Pest vor der Tür bei uns. Ja, aber trotzdem versucht man hier mit dem Moscheebau, der so groß ist wie eine kleine Tankstelle hier an der Eger oder so, versucht man ja unbedingt Politik zu machen, vielleicht sogar in den Bundestag zu kommen. Und es finden sich nicht nur Marbach genug schlichte Geister, die da mitziehen. Also insofern ist der Film ganz wichtig. Man müsste ihn eigentlich in Marbach Vorführung für alle mal machen, ja, damit sie einfach mal sehen, was aus ihren Emotionen und Fehlgeleitungen entsteht.
Mhm. Kommen wir abschließend oder bleiben wir in Erfurt. Erfurt wird ja irgendwann einen Haushalt haben und dann guckt man irgendwie in den Kalender und denkt, oh, das halbe Jahr ist ja schon fast um. Also oder wir haben ja schon das zweite Halbjahr, also noch nicht ganz, aber es ist Anfang August.
Na schon, also wir sind schon ziemlich weit. Wir sehen sie ja jeden Abend, wie schnell es wieder dunkel wird. Also es ist für eine Stadt in dieser Größenordnung jetzt, das betrifft sowohl die gewählten Vertreter als auch die Administration natürlich eine völlig unprofessionelle, blamable Situation. Im Prinzip müssten sie ja den Haushalt von 2017, so wie das im Bund der Fall ist, längst diskutieren und vielleicht das eine oder andere besser machen. Es ist natürlich so, man hat nie genug Geld, auch wenn Erfurt nicht arm ist. Das sollte man sich auch nicht einreden lassen. Aber das sagen wir, viele Projekte einfach in der Luft hängen, dass bei vielen Menschen natürlich eine Unsicherheit da ist. Kommt was nicht, kommt es in welcher Größenordnung. Das ist eigentlich vom Professionellen her für so eine Stadt abträglich. Und da würde ich mal sagen, dass die ganze politische Führung in der Stadt unprofessionell arbeitet. Wir blamieren uns da deutschlandweit mit so einer Situation. Und ich hoffe, die setzen sich mal hin und schreiten mal über ihre ganzen kleinlichen Eitelkeiten, die ja wirklich nur kleinlich sind, hinweg und machen da mal einen Wurf, auch gleich für 2017. Alles andere ist einfach undiskutabel für so eine schöne Stadt wie Erfurt, die ja auch im Großen mitspielen will, und mit solchen Sachen kann sie das mit Sicherheit nicht.
Wir hören uns nächste Woche um die gleiche Zeit, kurz nach 9.
Wenn es nächste Woche ist, dann ist das schlechte Wetter schon wieder vorbei, dass wir heute gar nicht uns so vorstellen können, aber es soll ja kalt werden und dann kommt der Sommer doch nochmal für die Menschen hier in der Stadt wieder.
Dankeschön, Sergei Lochthofen. Tschüss.
Tschüss.